Iran-Kenner Mohammad Gul. Im Nahen Osten tobt ein Stellvertreterkrieg der USA gegen den Iran. Der österreichische Bundespräsident Van der Bellen, ein vergesslicher Freimaurer. Und beängstigendes Gesetz. Nun sollen in Irland Zwangsimpfungen kommen. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, zu den Nachrichten auf 1. Steht der Nahe und Mittlere Osten vor einem vernichtenden Krieg? Diese Gefahr ist am gestrigen Dienstag noch einmal größer geworden. Zuerst griff Israel den Libanon nun auch mit Bodentruppen an. Dann reagierte der Iran mit einem Luftangriff auf militärische Ziele der israelischen Armee. Nun kam es auch zu ersten direkten Gefechten zwischen der Hisbollah-Miliz und den israelischen Streitkräften. Wie wahrscheinlich ist jetzt ein Waffengang? Und welche Rolle spielen dabei die USA? Über dieses Thema habe ich mich mit Iran-Kenner Shakib Mohammad Gul unterhalten. Herr Gul, ich grüße Sie. Der Iran hat am Dienstagabend Israel mit rund 200 Raketen angegriffen. Israel kündigte Vergeltung an. Ist das der Beginn eines Krieges zwischen beiden Staaten?
Dieser Konflikt ist weniger ein direkter Krieg zwischen Israel und dem Iran, es ist vielmehr ein Stellvertreterkrieg zwischen den USA und dem Iran. Israel kann sich aufgrund seiner begrenzten Kapazitäten und des kleinen Territoriums eigentlich keinen vollständigen Krieg oder kriegerische Auseinandersetzung mit dem Iran auf Dauer leisten. Und der Iran setzt durch diesen Raketenangriff eine langfristige, direkte Kriegsführung entgegen. Und somit ist das eine Machtdemonstration aus meiner Sicht, um auch zu zeigen, was die Konsequenzen wären, wenn die USA quasi Israel in einen Krieg mit dem Iran zwingen.
In Kriegszeiten läuft die Propaganda der Systemmedien auf Hochtouren, sagt auf 1 Chefredakteur Stefan Magnet. Ziel dieser Manipulation sei, die Bürger sollen nicht erkennen, was wirklich geschieht.
Die Systemmedien, die uns gemäß ihrem Auftrag schon bei Corona, bei der Migration oder beim Klima belogen haben, spielen auch in Zeiten von Krieg eine unrühmliche Rolle. Manche Medien betreiben sogar offene Kriegspropaganda, so auch gestern anlässlich des Einmarsches von Israel in den Libanon oder dem Raketenangriff des Iran gegen Israel. Einmal öfter bestätigt sich, dass oft das genaue Gegenteil von dem wahr ist, was die Systemkartellmedien behaupten. Die Bild-Zeitung schreibt etwa heute früh: Sie wollten Juden töten, ihre Häuser zerstören, die israelische Armee schwächen. Die Mullahs feuerten am Dienstagabend rund 180 Raketen auf Israel. Getötet haben sie einen Palästinenser. Die Behauptung, sie wollten eigentlich Juden töten und hätten es quasi nur nicht geschafft, weil sie zu blöd sind, Raketen richtig, nämlich tödlich, abzufeuern, ist ohne Beleg frei erfunden und lediglich der Blattlinie geschuldet. Wenn man nämlich das ganze Bild betrachtet, die andere Seite zu Wort kommen ließe, dann ist das Gegenteil war. Denn der Iran wollte nach eigenen Angaben lediglich eine Warnung entsenden, zeigen, was möglich wäre, wenn man wollte. Eine eindrucksvolle, schockierende Warnung, die aber beabsichtigt möglichst unblutig ausfällt. Irans Außenminister Seyed Abbas schrieb dazu, Zitat: Heute Abend haben wir Selbstverteidigung gemäß Artikel 51 der UN-Charta ausgeübt und dabei ausschließlich Militär und Sicherheitseinrichtungen angegriffen, die für den Völkermord in Gaza und im Libanon verantwortlich sind. Zu diesem Zweck übten wir fast 2 Monate lang enorme Zurückhaltung, um Raum für einen Waffenstillstand im Gazastreifen zu schaffen. Unsere Maßnahmen sind beendet, es sei denn, das israelische Regime beschließt, weitere Vergeltungsmaßnahmen zu provozieren. In diesem Fall wird unsere Reaktion stärker und kraftvoller sein. Diejenigen, die Israel unterstützen, tragen nun eine erhöhte Verantwortung dafür, die Kriegstreiber in Tel Aviv im Zaum zu halten, statt sich an ihren Torheiten zu beteiligen. Der Iran wollte also keine Menschen ermorden, keine Juden töten, wie es die Bild schreibt, sondern zielte auf das genaue Gegenteil. Warum sagt die Bild die Unwahrheit oder warum zeigen sie nicht die andere Seite, die iranische Seite? Vielleicht, weil sie dazu verpflichtet ist, bedingungslos pro Israel zu berichten, auch dann, wenn die Wahrheit eine andere ist. Die Bild-Zeitung gehört nämlich zum mächtigen Springer Verlag und immerhin 2 von 5 Grundwerten des Springer Verlages lauten: Wir unterstützen das jüdische Volk und das Existenzrecht des Staates Israel. Und wir befürworten das transatlantische Bündnis zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika und Europa. Aber keineswegs nur die Bild deutet Ereignisse nach eigener Positionierung um. Als Dienstagmorgen die israelische Armee in den Libanon einmarschierte, schrieb die ARD-Tagesschau lapidar von einer Bodenoffensive. Israel entsendet Bodentruppen. Das klingt so harmlos, während es sich in Wahrheit um einen Einmarsch, um einen Angriff, um eine Invasion handelt. Als Russland Bodentruppen in die Ukraine entsandte, sprach die Tagesschau sehr wohl und zu Recht von einem Angriff. Warum nicht auch gegenüber Israel? Great Reset und Globalismus benötigen Marionetten in den Regierungen, dumme und bevormundete, gelenkte und manipulierte Mitläufer im Volk. Freie, souveräne, gut informierte und mündige Bürger stehen hier im Weg. Das ist die wahre Absicht hinter der Manipulation. Sie sollen nicht mitbekommen, welche epochalen Kämpfe auf der Welt ausgetragen werden und wer buchstäblich dafür bezahlt. Sie sollen schlafwandelnd in den Dritten Weltkrieg mittaumeln, während hiesige Politiker Zugeständnisse und Waffenlieferungen absichern, mit Geld und Soldaten Partei ergreifen, ohne für diese Parteiergreifung einen Auftrag des Volkes bekommen zu haben. Manipulation und Propaganda soll, wie immer, das Volk lenken. Als alternatives und unabhängiges Fernsehen auf 1 spielen wir hier nicht mit. Wir zeigen, was andere verschweigen.
Nach der Sitzung der Parteigremien erklärte SPÖ-Chef Andreas Babler am vergangenen Montag wörtlich: Es ist für uns ganz klar, dass die FPÖ unter Herbert Kickl und in der Radikalisierung, die wir auch in den letzten Tagen gesehen haben, kein Partner ist. Doch inzwischen scheint der Widerstand innerhalb der SPÖ gegen diesen Kurs der Brandmauer zu wachsen. So hat sich etwa der ehemalige Vizekanzler unter Bruno Kreisky, Hannes Androsch, für Gespräche mit der FPÖ ausgesprochen. Er kritisiert insbesondere die sogenannte Warnitzky-Doktrin, die seit 1986 eine Zusammenarbeit mit der FPÖ strikt ausschließt und unter Andreas Babler fröhliche Urstände feiert. In eine ähnliche Kerbe schlägt die einflussreiche zweite Nationalratspräsidentin Doris Bures, die bereits im Wahlkampf mit Kritik am SPÖ-Spitzenkandidaten aufhorchen ließ. Sie hat der Forderung der Grünen, einen freiheitlichen Nationalratspräsidenten zu verhindern, eine klare Absage erteilt. Wörtlich sagte sie: Ich bin eine Verfechterin davon, dass wir uns an die Verfassung, an die Geschäftsordnung, aber auch an die ungeschriebenen Gesetze des österreichischen Parlamentarismus halten. Damit schließt sie sich der Auffassung des burgenländischen Babler-Gegenspielers Peter Doskozil an, der bereits am Montag vor einer Ausgrenzung der FPÖ warnte. Der Ball zur Regierungsbildung liegt aktuell ohnehin woanders, nämlich beim österreichischen Bundespräsidenten Alexander Van der Bellen. Dieser hat heute Nachmittag in einem formellen Akt die alte Bundesregierung entlassen und sie mit der Verwaltung der Amtsgeschäfte bis zur Bildung einer neuen Regierung beauftragt. In seiner Rede hat Van der Bellen betont, nun Gespräche mit Vertretern aller Parlamentsparteien, auch der FPÖ, führen zu wollen. Und zwar mit der, Zitat, nötigen Ruhe und Tiefe. Ob er sich für oder gegen eine Beauftragung von Herbert Kickl mit der Regierungsbildung entscheiden wird, ließ er in seiner Rede noch nicht durchblicken. Doch wer ist überhaupt der Mann, der seit fast 8 Jahren das höchste Amt in der Republik bekleidet und als ehemaliger Grünen-Parteichef eine starke Abneigung gegen die FPÖ hegt? Auf 1 hat den Werdegang von Alexander Van der Bellen genauer unter die Lupe genommen.
Nach dem historischen Triumph der FPÖ bei der Nationalratswahl am Sonntag steht nun die Regierungsbildung an. Der österreichische Bundespräsident Alexander Van der Bellen hat das alte Kabinett am Mittwoch formell entlassen und mit der Fortführung der Verwaltung beauftragt. Im Januar des Vorjahres erklärte der damals langjährige Grünen-Chef Van der Bellen, dass er FPÖ-Parteiobmann Herbert Kickl im Falle eines Wahlsieges nicht automatisch mit der Bildung einer neuen Regierung beauftragen würde. Ganz entgegen der langjährigen demokratischen Tradition, nach der die stimmstärkste Kraft diesen Auftrag erhält. Österreichs derzeitiger Bundeskanzler und ÖVP-Parteiobmann Karl Nehammer hat sich auf der Plattform X am Dienstag dafür ausgesprochen, dass die FPÖ den Auftrag zur Regierungsbildung erhalten und auch den Nationalratspräsidenten stellen solle. Die Entscheidung liegt beim heute 80-jährigen und als etwas vergesslich geltenden Staatsoberhaupt. Zur Erinnerung, bei der Angelobung der letzten schwarz-blauen Regierung im Jahr 2017 vergaß Van der Bellen zuerst darauf, dem ehemaligen FPÖ-Parteiobmann Heinz-Christian Strache die Hand zu geben. Danach griff er sich auf den Kopf, weil ihm plötzlich eingefallen war, dass die sogenannten Bestallungsurkunden für die Einsetzung der Minister noch unterschrieben werden mussten. Ein Jahr davor sagte er in einem Interview in der ZIP 2 auf die Frage von Moderator Armin Wolf, ob er noch immer Freimaurer sei, meines Wissens nicht. 2008 hatte er noch erklärt, er sei als Mitglied des Geheimbundes ausgeschieden. Das schien er ebenso vergessen zu haben wie die Tatsache, dass der Bund mit den Freimaurern für ein Leben lang geschlossen wird. Dass er vor seiner Wiederwahl 2022 auch TV-Debatten ablehnte, brachte Van der Bellen in Anspielung an den für seine verwirrten Auftritte bekannten US-Präsidenten Joe Biden den spöttischen Beinamen Alpen-Biden ein. Auch der nur 2 Jahre ältere Joe Biden hatte sich vor seiner Wahl 2020 vor TV-Debatten gegen Donald Trump gedrückt.
Heute Nachmittag hat erstmals die Parteispitze der FPÖ getagt. Die Ergebnisse waren bis Redaktionsschluss noch nicht bekannt. Wie es mit der Regierungsbildung in Österreich weitergeht, darüber wird sie auf 1 weiter am Laufenden halten. War es das Ende der Brandmauer in Sachsen? Am Dienstag konstituierte sich der neue Landtag in Dresden. Und anders als in Thüringen gab es an der Elbe keinerlei Tumulte im Plenarsaal. Im Gegenteil. Die erste Sitzung wirkte, als seien AfD und CDU eng zusammengerückt. Doch dieser Eindruck kann täuschen.
Nur einen ersten und einzigen Wahlgang brauchte André Wendt. Dann war der AfD-Politiker erneut zweiter Vizepräsident des Sächsischen Landtages. Und das mit 84 Stimmen, eine deutliche Mehrheit, wenige Tage nach seinem 53. Geburtstag. Für Wendt ist das Ergebnis aber nicht nur ein freundliches Geschenk.
Und das zeigt auch, dass man hier in Sachsen einen anderen Weg einschlägt, dass die anderen Fraktionen, ich denke mal da insbesondere die CDU, kein Problem damit hat, Herrn Wendt von der AfD zu wählen.
Tatsächlich hatte vorher die AfD-Fraktion für den CDU-Politiker Alexander Dirks als Landtagspräsidenten gestimmt. Und das, obwohl die CDU eine Koalition mit der AfD ablehnt. Stattdessen sucht Ministerpräsident Michael Kretschmer ein Bündnis mit dem Neuling im Landtag, dem BSW. AfD-Fraktionschef Jörg Urban bestätigt jedoch gegenüber auf 1, vorab gab es auch über Brandmauern hinweg Absprachen zur Wahl des Landtagspräsidenten.
Hier sind vernünftige Vorabsprachen gewesen, sodass die und insbesondere die CDU keinen Grund hatte, sage ich mal, hier den Skandal zu inszenieren, weil doch durch die Vorabsprachen relativ klar war, dass wir unsere Personalvorschläge für Präsidenten und Vizepräsidenten gegenseitig respektieren.
Was Urban vernünftige Vorabsprachen nennt, könnten Anhänger einer klaren Oppositionspolitik als unnötiges Entgegenkommen kritisieren. Ob der AfD in Sachsen dieser Kurs in den kommenden Jahren nützt, ist fraglich. Denn während sich die CDU auf diese Weise Mehrheiten organisierte, ging ihr künftiger Regierungspartner auf die AfD los. Neben SPD, Grünen und Linken gab sich auch das BSW als antifaschistischer Hardliner. Ein Kurs, auf den Kretschmer schon bald Rücksicht nehmen muss und vielleicht auch will. Ob er helfen kann? Matthias Berger von den Freien Wählern sitzt als fraktionsloser Einzelabgeordneter im Landtag. Der frühere Bürgermeister von Grimma gewann ein Direktmandat. Sein Ziel im Parlament?
Ja, vielleicht kann man doch so ein bisschen vermitteln. Also ich persönlich
Habe aber wirklich 23 Jahre Bürgermeisterei festgestellt, wenn man Respekt haben will, muss man auch respektvoll mit den anderen umgehen. Und man muss auf die Leute zugehen, mit denen sprechen. Und ich denke, da ist in unserer Gesellschaft viel festgefahren in den letzten Jahren.
Das bleibt jedoch abzuwarten, denn die Zeit der Absprachen ist nur von kurzer Dauer, gefolgt von einer Regierung aus CDU und BSW.
Pünktlich zur ersten Sitzung des neuen Landtages beantragte die AfD in Sachsen einen Corona-Untersuchungsausschuss. Damit erfüllte die Partei ein zentrales Wahlversprechen. Eingesetzt wird das Gremium voraussichtlich in den kommenden Wochen. Über die Ziele, aber auch Grenzen der Aufklärung sprach auf eins mit dem Fraktionsvorsitzenden der AfD, Jörg Urban.
Ihre Fraktion möchte im Sächsischen Landtag einen Corona-Untersuchungsausschuss auf den Weg bringen. Dass es dort gehörigen Aufklärungsbedarf für die vergangenen Jahre gibt, darüber ist sich auch jeder auf eins Zuschauer einig. Aber erlauben Sie mir eine Frage zur Wahl des Mittels. Ja? Wieso ein Corona-Untersuchungsausschuss und nicht zum Beispiel eine Enquete-Kommission, die bei einigen Abgeordneten auch, glaube ich, im Gespräch war? Gerade der Untersuchungsausschuss im Brandenburger Landtag hat ja doch auch die Grenzen eines solchen Untersuchungsausschusses auf Landesebene gezeigt. Wieso die Wahl eines Untersuchungsausschusses?
Also die Enquete-Kommission bietet eben nicht die Möglichkeiten, dass man Akteneinsicht zwingend erhalten kann und auch nicht die Möglichkeit, Zeugen vorzuladen. Das ist der große Unterschied. Und uns geht es tatsächlich erstmal darum, diese Zeit aufzuarbeiten. Nicht wie die CDU, man gerne nach vorne schauen und die Vergangenheit vergessen. Wir wollen das aufarbeiten und wir wollen natürlich auch herauskriegen, inwieweit hier regierende Politiker Schuld auf sich geladen haben, weil sie wieder besseres Wissen Entscheidungen getroffen haben, die Schaden angerichtet haben. Dafür ist ein Untersuchungsausschuss meiner Meinung nach deutlich besser geeignet. Das heißt aber nicht, dass man nicht gemeinsam auch überlegen kann, wie man in Zukunft mit solchen Situationen umgeht.
Und ob die AfD in dieser Frage auch die Zusammenarbeit mit dem BSW sucht, erfahren Sie im vollständigen Interview unter www.auf1.tv. Die Brandmauer auf kommunaler Ebene scheint nicht nur zur AfD Risse zu bekommen, sondern auch zur sächsischen Regionalpartei Freie Sachsen. So ist es dieser Partei gelungen, einen stellvertretenden Bürgermeister in Lößnitz zu stellen. Stadt- und Kreisrat Heiko Richter konnte sich mit 10-8 Stimmen gegen den CDU-Kandidaten durchsetzen. Bereits in dem sächsischen Ort Lunzenau haben die Freien Sachsen mit Anne Liebing eine zweite stellvertretende Bürgermeisterin durchsetzen können. Eine Erkenntnis, die den Bürgern ohnehin klar ist, scheint langsam auch bei den Kartellparteien zu reifen. Die AfD ist als Partei schlicht nicht zu verbieten, weil sie nichts Verbotenes tut. So warnt etwa SPD-Generalsekretär Kevin Kühnert vor der Einleitung eines Verbotsverfahrens mit den Worten, Zitat, mir liegen solche Erkenntnisse im Moment nicht vor. Und auch SPD-Vorsitzende Saskia Esken ruft die Verfassungsschutzämter dazu auf, Material für ein Verbotsverfahren zu sammeln. Diese Mitteilung lässt sich freilich auch so lesen. Im Moment liegen selbst aus Eskens Sicht noch nicht genügend Beweise vor. Allerdings muss aus Sicht der Globalisten ein Verbotsverfahren vielleicht auch gar nicht eingeleitet werden. Denn um mögliche Wähler abzuschrecken, reicht es aus, die Verbotsmöglichkeit dauerhaft aufrechtzuerhalten. Warum Berlin Geld für illegale Einwanderer, aber nicht für Kitas hat, das erfahren Sie im heutigen Meldungstelegramm.
Der Münchner Kardinal Reinhard Marx hat bei einem Gottesdienst im Liebfrauendom für eine Willkommenskultur gegenüber Einwanderern geworben. Wörtlich sagte er gegenüber der katholischen Nachrichtenagentur, es ärgert mich, wenn der Begriff Willkommenskultur heute negativ besetzt ist. Es ist nicht das erste Mal, dass Marx sich im Gottesdienst politisch äußert. Erst Anfang Juli hatte er während der Messe davor gewarnt, die AfD zu wählen. Die Berliner Landesregierung aus CDU und SPD hat beschlossen, ab sofort eine Haushaltssperre für das Jahr 2025 zu verhängen. Gespart werden soll laut der BZ unter anderem im Personennahverkehr, bei der Ausstattung von Schulen und dem Bau von Kitas. Ausdrücklich ausgenommen von dem Finanzierungsstopp sind aber die Aufwendungen für die Unterbringung von Migranten und Flüchtlingen. Mit dem weltweit tätigen Unternehmen Bertrand hat ein weiterer Automobilzulieferer den Abbau von Arbeitsplätzen in Deutschland angekündigt. Wie der Konzern mitteilte, ist vor allem der Standort Tappenbeck bei Wolfsburg betroffen. Alleine dort sollen bis zu 600 Stellen wegfallen. Als Grund wird vor allem die fehlende Nachfrage angegeben. Die USA haben bestätigt, dass die Ukraine eigenständig und ohne Erlaubnis aus Washington Vergeltungsschläge gegen Ziele in Russland durchführen darf. Das amerikanische Außenministerium erklärte dazu wörtlich, die Ukraine ist ein souveräner Staat und hat das Recht, Waffen aus eigener Produktion zu benutzen. Außerdem dürfe Kiew auch Waffen aus amerikanischer Produktion nutzen, um damit Bedrohung auf russischem Territorium auszuschalten. Mehr als ein Drittel der Deutschen glaubt nicht daran, dass die Ampelregierung noch bis zum Ende der Legislaturperiode halten wird. Dies ergab eine Umfrage des RTL-NTV-Trendbarometers. 7% geben der rot-grün-gelben Koalition sogar nur noch eine Zeit bis Weihnachten. 41% der Befragten unterstützten außerdem vorgezogene Neuwahlen. Außerdem gaben 63% an, sie wären über ein Ausscheiden der FDP aus dem Bundestag nicht traurig.
Beängstigendes Gesetz. Nun sollen in Nordirland Zwangsimpfungen kommen mit den experimentellen mRNA-Präparaten. Aktuell hielt die Regierung eine öffentliche Anhörung zu einem derartigen Gesetz ab. Sollte es beschlossen werden, können Bürger verhaftet und ihnen per Zwang experimentelle Injektionen und Medikamente verabreicht werden. Die Behörden, wie Polizei und andere nicht näher genannte Vollzugsbeamte, sollen noch viele weitere Befugnisse erhalten, wie die Inhaftierung für 28 Tage, Zwang zu Untersuchungen und Gesundheitsüberwachung oder Vorschriften, mit wem jemand Kontakt haben darf. Das Gesetzesvorhaben ist umstritten, doch sollte es in Kraft treten, würde bereits der Verdacht einer Infektion für eine Zwangsbehandlung ausreichen. Laut Menschenrechtsanwalt Michael Brentnell handelt es sich um den beängstigendsten Gesetzesvorschlag, den er je gelesen habe. Ein ähnliches Vorhaben würde kürzlich in Deutschland auf den Weg gebracht. Dort sollen Zwangsbehandlungen bald auch in den eigenen vier Wänden durchgeführt werden dürfen. In der Schweiz wird nun die erste Entschädigung an einen Covid-Impfgeschädigten gezahlt. 320 Ansuchen waren bei der Gesundheitsbehörde eingegangen. Doch insgesamt gab es knapp 17.000 Meldungen zu Nebenwirkungen, davon fast 40% schwerwiegend. Die geschädigte Person erhält nun eine Zahlung von umgerechnet knapp 14.700 Euro. Ihr Verdienstausfall wurde berücksichtigt. Für eine Entschädigung muss allerdings ein Zusammenhang zwischen Injektion und Schädigung nachgewiesen werden. Sollte ein solcher Zusammenhang überhaupt bestätigt werden, ist auch das Verfahren extrem zeitaufwendig. Im betreffenden Fall dauerte die Anerkennung fast 3 Jahre. Der Anspruch auf Entschädigung war entstanden, weil der Staat die Injektion empfohlen hatte. Der Bund haftet allerdings nur, wenn Versicherer und Impfstoffhersteller nicht zahlen und die Hersteller wiederum nur, wenn sich ihr Präparat als fehlerhaft herausstellt. Doch die Zulassungsbehörde Swissmedic hat noch keinen Qualitätsmangel bei den Injektionen festgestellt. In jedem Fall haben die Geschädigten einen Spießrutenlauf zu bestreiten. Auch in Deutschland wurden bislang erst 4% der Betroffenen, die angesucht hatten, entschädigt. Und in Österreich gab es 78 Rentenzahlungen und 316 Einmalentschädigungen unter mehr als 2.300 Ansuchen. Am heutigen Mittwoch fand in Stuttgart der Prozessauftakt gegen Querdenkengründer Michael Ballweg statt. Am ersten Verhandlungstag wurde die Anklage verlesen. Dabei gestand sogar die Staatsanwaltschaft dem Demo-Organisator zu, sich während der Pandemie für die Grundrechte eingesetzt zu haben. Auf 1 hat den Prozessauftakt für sie begleitet.
Ich spreche nun mit dem Querdenken-Gründer Michael Ballweg. Herr Ballweg, wie lief der heutige erste Verhandlungstag?
Ja, es war ein Auftakt in die Aufarbeitung jetzt. Wir warten ja viele Jahre jetzt schon darauf. Ich bin ja vor 2 Jahren in Haft gewesen. Ich bin froh, dass der Prozess jetzt angefangen hat, dass in die Aufarbeitung geht. Und mir ist vor allem bei der Verlesung der Anklage auch nochmal bewusst geworden, wie wichtig unser Einsatz für die Grundrechte 2020 war. Viele haben ja schon vergessen, wie irre die Maßnahmen waren damals. Staatsanwaltschaft hat das nochmal vorgelesen. Querdenken ist eine Grundrechtebewegung, hat sich mit Mahnwachen für das Grundgesetz, für die Grundrechte eingesetzt. Deshalb wurden wir hart bestraft, die Maßnahmenkritiker, viele von uns. Ich denke, es ist auch ein Musterprozess, in dem wir den anderen Verfahren auch viele Öffentlichkeit geben können.
Wir sind sehr daran interessiert, das gesamte Verteidigerteam und insbesondere Michael Ballweg persönlich, dass die seit Beginn der Untersuchungshaft in der Welt befindlichen Vorwürfe aufgeklärt werden und aufgearbeitet werden.
Was wird Herr Ballweg konkret vorgeworfen?
Es geht in dieser Hauptverhandlung um den Vorwurf eines versuchten Betruges in untauglicher Form und zum Zweiten um eine versuchte bzw. vollendete Steuerhinterziehung, die er dadurch begangen haben soll, dass er Steuererklärung nicht fristgerecht abgegeben hat, während er in der Untersuchungshaft saß. Allein aus dieser Zusammenstellung sieht man schon, dass die Vorwürfe einigermaßen konstruiert sind.
Wie geht es nach dem heutigen Tag weiter?
Ja, der nächste Verhandlungstag ist am 15.10. Gesehen, so ein Verhandlungstag kann auch relativ kurz dauern. Es sind 70 Verhandlungstage angesetzt. Also es wird auch wie der Einsatz für die Grundrechte ein Marathon. Diesem Marathon stelle ich mich und ich freue mich drauf auf dieses Abenteuer.
Proud but sorry. Die Drag Queen Kampagne der österreichischen Unterwäschekette Palmers kam bei den Kunden offenbar nicht wirklich gut an. Unter dem Motto Proud, not sorry, zu Deutsch stolz, nicht bedauernd, hat der Konzern Verluste im zweistelligen Millionenbereich eingefahren. Nun sollen 20 Filialen im ganzen Land geschlossen werden. Und wieder einmal zeigt sich, die woke Geschäftspolitik wird von den Kunden nur wenig geschätzt. Eher scheinen sie in Scharen davonzulaufen. Und damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen und erholsamen Abend. Wir sehen uns morgen wieder hier bei uns bei den Nachrichten auf 1.